Ich komme aus Dillenburg, das ist eine kleine Stadt in Hessen. Das kann man dann bei mir merken, wenn ich Zischlaute gebrauchen würde. Die werde ich natürlich vermeiden. Also ich spreche nicht über Geschichtlichkeit, sondern über Historizität. Ich würde auch nie über Geschlechtlichkeit sprechen, sondern über Sexualität. Wenn man aus Dillenburg kommt, muss man Zischlaute vermeiden. Dillenburg ist, wenn es berühmt ist, berühmt für Wilhelm von Oranien, der den Freiheitskampf der Holländer geführt hat im 16. Jahrhundert. Deshalb ist Dillenburg eine Art Wallfahrtsort für Holländer. Und die holländische Fußballnationalmannschaft, die spielt in den Farben von Dillenburg, in Orange. Die singen auch vor jedem Länderspiel ein Lied auf einen Dillenburger. Kann man jetzt leider bei der WM nicht hören. Aber falls Sie wieder mal ein Länderspiel der Holländer sehen, dann achten Sie mal auf die Nationalhymne. Die singt, die fängt nämlich mit den Worten an: Wilhelmus von Nassauen, bin ich von deutschem Blut. Das ist der Start der holländischen Nationalhymne. Bezieht sich auf Wilhelm von Oranien. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Mein Thema heißt ja, warum ich Christ bin. Das ist eine sehr persönliche Frage und ich möchte sie auch ganz persönlich beantworten. Sozusagen nicht dogmatisch korrekt oder theologisch korrekt, sondern persönlich, warum ich Christ bin. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Das, was mich sehr geprägt hat, sind Familiensprüche, vor allen Dingen ein Familienspruch. Als ich da zum ersten Mal drüber nachdachte, sah ich meinen Vater vor Augen, der immer dann, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, sagte: alles gelogen. Wenn meine Mutter erzählte, was die Nachbarin erzählt hat, alles gelogen. Wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo alles, was man Ihnen sagt, mit dem Satz unterlegt wird, alles gelogen, haben Sie sehr gute Aussichten, ein sehr skeptischer Mensch zu werden. Eigentlich nicht nur ein skeptischer Mensch, sondern ein misstrauischer Mensch. Und ich glaube, das ist etwas, was mich sehr geprägt hat. Ich bin also nicht Skeptiker geworden aus philosophischer Entscheidung. Skepsis ist ja eine antike philosophische Richtung, sondern ich bin Skeptiker geworden durch Erziehung. Das ist viel härter als philosophische Entscheidung. Also das war sozusagen der Startpunkt, das, was mich geprägt hat. Und damit sind alle Worte, die ich so höre, immer wieder unterlegt. Alles gelogen. Natürlich stimmt das logisch nicht, weil irgendwas muss ja wahr sein, wenigstens der Satz alles gelogen. Kann ich auch noch gelogen sein. Also sagen wir, der Satz selber führt sozusagen ins Absurde. Also wer sagt, es gibt keine Wahrheit, der führt das ins Absurde. Er muss ja selber den Satz wenigstens für wahr halten. Er war absolut überzeugt, dass alles relativ ist. Also das ist mir schon klar, aber es war eine tiefe Prägung in meinem Leben. Und das, was ich mich gefragt habe, war: wofür soll ich mein Leben einsetzen? Was ist der Sinn meines Lebens? Später habe ich herausgefunden, dass Sinn vom mittelhochdeutschen Sinnan kommt und das heißt gehen oder reisen. Das ist also noch Zielbestimmung. Wir haben das im Deutschen noch, oder die Kartenspieler haben das noch, die geben manchmal die Karten aus und fangen an im Uhrzeigersinn. Da haben wir den Begriff noch drin. Also gehen oder reisen, Sinn. Also die Frage war für mich: wofür soll ich mein Leben einsetzen? Hat das überhaupt einen Sinn? Was ist das Ziel? Ist mit dem Tode alles aus und bedeutet das, die Menschen, für die ich mich eingesetzt habe, sind am Schluss genauso tot wie ich selbst? Ist das der Sinn, das Ziel des Lebens? Das hat mich damals ziemlich beschäftigt und mich hat sehr stark beschäftigt Albert Camus, der diese Fragen stellte. Also Mythos vom Sisyphus fand ich radikal, der fing ja mit dem Satz an: die einzig entscheidende Frage ist, ob das Leben sich lohnt oder nicht. Ob man Selbstmord begehen soll oder nicht, das sei eine philosophische Frage. Und dann kann man sich überlegen, ob es 9 oder 12 Dimensionen gibt. Das fand ich eine gute, radikale Frage. Die Antwort fand ich ein bisschen enttäuschend am Schluss mit dem Sisyphus, der immer den Stein hochrollt, der dann wieder runtergerollt wird. Wir müssen Sisyphus für einen glücklichen Menschen halten. Das fand ich ein bisschen wenig. Aber das war die Frage, die mich beschäftigt hat. Was ist die Hoffnung, die mich in Bewegung setzt? Es wurde eben in der Einführung ja gesagt, Hoffnung ist etwas, was uns in Bewegung setzt. Man könnte sagen, das ist der Antrieb unseres Lebens, das, was wir hoffen. Im Lateinischen gibt es ein Sprichwort, das heißt dum spiro spero. Das heißt, solange ich atme, hoffe ich. Also solange ich lebe, hoffe ich. Und das kann man auch umdrehen, kann sagen, ein Mensch ist so lebendig, wie viel Hoffnung er in sich hat. Und ich habe später dann herausgefunden, dass es von dem katholischen Philosophen Joseph Pieper eine sehr gute Darstellung gibt über die Kriterien der Hoffnung. Die möchte ich Ihnen ganz kurz vorführen, weil das für mich elementar ist in der Frage der Hoffnung. auch für mich selbst, ohne dass ich das damals schon gewusst habe, dass das die eigentlichen Kriterien sind, dass das etwas ist, wonach ich suche. Einiges davon klang eben auch schon an. Josef Pieper schreibt, erstens, Hoffnung enthält das Element der Freude. Hoffnung ist mehr als Erwartung. Erwarten kann man auch, dass man bei einer Prüfung durchfällt. Aber das hofft man hoffentlich nicht. Also Hoffnung hat das Element der Freude. Zweitens, Hoffnung enthält die Zuversicht der Erfüllung. Also wer gestern bei einer Prüfung durchgefallen ist, kann heute nicht hoffen, er hätte sie bestanden. Das ist ein Faktum gesetzt. Also das geht gar nicht mehr. Drittens, Hoffnung muss tragfähig sein in den Grenzsituationen des Lebens. Was sind die Grenzsituationen des Lebens? Also die uns an eine Grenze führen, wo wir wissen, wie gehen wir jetzt weiter? Kommen wir jetzt überhaupt weiter oder ist das die Grenze? Der Philosoph Habermas hat das mal sehr schön so formuliert, hat gesagt, angesichts von Einsamkeit, Schuld, Leid und Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Das sind Grenzsituationen. Das ist ein prinzipiell trostloser Satz, könnte man sagen. Er war der Meinung, Einsamkeit, Schuld, Leid und Tod ist etwas, was jedem Menschen passiert. Einsamkeit, auch wenn man mit jemandem zusammen ist, mit dem man sich sehr gut versteht, bleibt ein Rest von Einsamkeit. Schuld durch Dinge, die man getan hat oder unterlassen hat, Leid und Tod. Hoffnung aber darf nichts ausklammern. Was nützt mir eine Hoffnung, die diese Punkte ausklammert? Sondern ich brauche eine Hoffnung, die jetzt Bestand hat, die tragfähig ist in den Grenzsituationen des Lebens, in den Grenzsituationen von Schuld, von Einsamkeit, von Leid und von Tod. Und dann kommt das Vierte, das fand ich sehr lustig auch und sehr überraschend von Josef Pieper. Er sagt, Hoffnung kann man sich nicht selbst geben. Hoffnung muss von außen kommen. Das, was wir selber machen können, da sprechen wir nicht von Hoffnung, sondern nur die Dinge, die wir nicht selber machen können. Da sprechen wir von Hoffnung. Er hat zwei Beispiele, die ich sehr eindrücklich finde. Das eine Beispiel ist, wenn Sie zu einem Schreiner gehen und sagen, ich hätte gerne einen Schrank in folgenden Ausmaßen. Und der Schreiner sagt, ich hoffe, ich mache das so. Dann werden Sie wahrscheinlich den Schreiner wechseln. Würden Sie sagen, also entweder kann er das oder er kann es nicht. Oder wenn der Vater zum Sohn sagt, ich hoffe, du wirst fleißiger in der Schule. Und der Sohn sagt, das hoffe ich auch. Dann kann man sagen, der Vater hat den Hoffnungsbegriff richtig angewandt, während man beim Sohn Zweifel haben kann. Wir sprechen nicht bei Hoffnung für Dinge, die wir selber machen können. Das fünfte und letzte, Hoffnung braucht einen Grund. Das klang eben ja schon an. Ist mehr als wünschen. Man kann sich alles Mögliche wünschen. Aber was ist der Grund? Gibt es einen Grund der Hoffnung? Das waren, ohne ich das damals so hätte formulieren können, meine Ausgangsfragen. Vor allen Dingen für die Sinnfrage in Kombination mit dem Tod. Und dann gab es für mich eine Schlüsselbegegnung. Jeder von uns hat im Leben mehrere Schlüsselbegegnungen. Und ich hatte auch mehrere. Und eine der großen Schlüsselbegegnungen war ein Schulfreund. Es war nämlich so damals, Wilhelm von Oranien-Gymnasium war ich, wie Sie sich denken können. Als wir in die Oberstufe kamen, mussten wir uns entscheiden. Sprachlichen Zweig, mathematischen Zweig. Ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat außer mir nur noch ein Junge gemacht. Die Jungs gingen natürlich alle in den mathematischen Zweig. Und die Mädchen gingen in den sprachlichen Zweig. Und nun waren wir die beiden letzten überlebenden Jungen aus unserer Klasse. Die übrig geblieben, also im sprachlichen Zweig. Im mathematischen saßen ja alle die anderen. Und deshalb haben wir eine Notgemeinschaft gebildet und saßen nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er sagte zu mir, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Fand ich wirklich eine verblüffende Mitteilung. Ich habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie über den denken. Die haben gesagt, naja, der ist Christ, weil seine Eltern sind auch Christen. Ja, und das stimmt, seine Eltern waren auch Christen. Das hat mich nicht komplett beruhigt, weil er hat sein Christsein ja nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und ich habe mir gesagt, seine Eltern haben mit der Auferstehung von Jesus Christus wahrscheinlich gar nichts zu tun. Also, das muss irgendwie anders geklärt werden. Ansonsten hat er so gelebt, als würde er das glauben, was er sagt. Das fand ich auch verblüffend. Ich habe gedacht, ja, vielleicht sollte man sich damit mal beschäftigen. Und ich habe mich dann damit beschäftigt. Ich hatte schon vorher Interesse an alter Geschichte. Wir hatten einen sehr guten Geschichts- und Lateinlehrer. Und das ist ja oft für viele Leute später auch berufsbildend, was sie für einen Lehrer gehabt haben. Bei mir war das so, als ich so 13, 14 war, einen super interessanten Geschichtsunterricht und Lateinunterricht. Bei manchen von Ihnen war es vielleicht anders in der Zeit, aber bei mir war das eben so. Und da ist mein Interesse geweckt worden an Geschichten, war vor allen Dingen gerade römischer Geschichte. Und das war vorher da, bevor ich mich mit der Frage nach dem Neuen Testament beschäftigt habe. Aber ich habe dann das Neue Testament gelesen. Ich habe dann Geschichte studiert bin nach Gießen gegangen. Gießen war die Universität, die am nächsten zu Dillenburg ist. Und habe dann nach 2 Jahren nach München gewechselt. Ich hatte Beziehungen zu München, verwandtschaftlicher Art, und wollte ursprünglich nur ein Semester da sein, bin aber dann, Alexander Fink hat das erwähnt, zu dem berühmten Professor Bengtsson gekommen. Der war damals wirklich sehr berühmt. Das war sozusagen der Papst, der Althistoriker. Der hatte alle Standardwerke, Einführungsbücher, Standardwerke, die zum Teil heute noch gültig sind, in der alten Geschichte, griechische Geschichte, römische Geschichte, geschrieben. Und bei dem war ich dann, fand ihn auch beeindruckend und bin bei ihm geblieben. Und habe da auch meinen Doktor gemacht in der alten Geschichte und habe noch, um meine Marktchancen zu erhöhen, Ägyptologie studiert. Das heißt leider nicht, dass ich alles lesen könnte, was ich mir kurz vorher aufgeschrieben habe. Meine Handschrift ist leider nicht sehr gut. In meinem allerersten Zeugnis nach einem halben Jahr stand nur ein Satz: Jürgen hat einen guten Anfang gemacht, bis auf die Schrift. Und leider ist jetzt meine Handschrift durch das Geschichts- und vor allen Dingen das Hieroglyphenstudium nicht wesentlich verbessert worden. Ich habe dann damals auch in München innerhalb unseres Seminars, da gab es ja einige Assistenten und einige Professoren, mit den Leuten diskutiert über die Frage der Auferstehung von Jesus, weil das hat mich interessiert. Ich habe mir gedacht, ist die Auferstehung von Jesus Christus etwas sozusagen Religiöses, eine theologische Frage, Glaubensfrage, oder ist es tatsächlich eine historische Frage? Kann man was Historisches dazu sagen, sogar sich mit Geschichtswissenschaft dem Thema nähern? Das war etwas, was mich interessiert hat, weil es war mir klar, das ist eine Grundfrage des Christentums. Das ist sozusagen der Grund der christlichen Hoffnung. Ich habe dann später herausgefunden, im ersten Petrusbrief wird so etwas formuliert. Wir haben eben ja gehört, Kapitel 3, dass jeder Christ bereit sein soll, Rechenschaft zu geben über den Grund der Hoffnung, die in ihm ist. Aber in Kapitel 1 ist schon die Antwort gegeben. Da heißt es nämlich, zu den Christen gesagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus von den Toten. Da wird also gesagt, der Grund der christlichen Hoffnung wird extra als lebendige Hoffnung, also als eine, die in Bewegung setzt, bezeichnet. Der Grund der christlichen Hoffnung ist die Auferstehung von Jesus Christus. Ein Ereignis, was in der Geschichte stattgefunden haben soll. 1. Korinther 15 schreibt Paulus ja auch einiges zur Auferstehung und sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube, so schreibt er an die Gemeinde in Korinth, eine Illusion. Das heißt, der Grund des christlichen Glaubens ist die Auferstehung. Ein Ereignis in der Geschichte. Und das hat mich schon von Anfang an, als ich damit begann, mich zu beschäftigen, interessiert, dass der christliche Glaube nicht sagt, irgendwann, irgendwie, sondern dass es konkrete Darstellungen gibt, wann Jesus gelebt hat, wann er gestorben ist, wann die Auferstehung stattgefunden hat und Ähnliches. Das kann man noch nachvollziehen, wenn man das christliche Glaubensbekenntnis hört. Also das christliche Glaubensbekenntnis enthält 3 Namen, Jesus, Maria und Pontius Pilatus. Jesus Maria wird man sagen, also okay, das ist schon gut im christlichen Glaubensbekenntnis. Aber was macht der Pontius Pilatus im christlichen Glaubensbekenntnis? Und der kommt an einer interessanten Stelle vor, da heißt es nämlich, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt. Das heißt, diejenigen Christen, die das damals aufgestellt haben und die heute das in einem Gottesdienst nachsprechen, sagen damit aus, das, was hier in diesem mittleren Teil des Glaubensbekenntnisses über Jesus ausgesagt wird, das hat nicht irgendwo, irgendwann, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Und den Pontius Pilatus, den kennt man auch sonst aus der römischen Geschichte. Also er war Statthalter, wie das in den Übersetzungen ja oft heißt, in den Jahren 26 bis 36 nach Christi Geburt. Das heißt, irgendwann zwischen 26 und 36 nach Christi Geburt muss die Kreuzigung Jesu stattgefunden haben. Die meisten Historiker, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass Jesus am 7. April des Jahres 30 gekreuzigt wurde. Dass man das also durchaus datieren kann. Jesus ist datierbar und lokalisierbar. Manchmal wird ja gesagt, ja, es gibt ja auch so andere Mythen, Osiris oder Baldur oder Herakles von Göttergleichen oder ähnlichen Personen, die auch gestorben sind und wieder auferstanden sein sollen. Da muss man einmal natürlich angucken, was da genau steht. Das sind durchaus Unterschiede, aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied. Und zwar der wesentliche Unterschied ist, dass Jesus datierbar und lokalisierbar war. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis war ursprünglich Atheist und hatte einen Freund Tolkien. Die beiden waren sehr eng befreundet, die trafen sich jede Woche einmal, manchmal sogar zweimal in der Woche in einer Kneipe. Bei Tolkien heißt es in meinem Tagebuch, ich wünsche, es wäre Dienstagmorgen, ich treffe mich mit Lewis zum Bier trinken. Dienstagmorgen. Tolkien war Christ. Und Lewis hat zu ihm gesagt, ist das nicht mit diesem sterbenden und auferstehenden Gott ein alter Mythos? Und er sagt, Tolkien, ja, das ist ein Mythos, den haben viele Kulturen, aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Jesus ist datierbar, nicht irgendwo, irgendwann. Bei den anderen glaubt man nicht mal ernsthaft, dass sie je gelebt haben, sondern Jesus hat gelebt und ist gestorben zwischen 26 und 36 nach Christi Geburt, wahrscheinlich aufgrund der Indizien eben um das Jahr 30, wahrscheinlich am 7. April 30. Was ich gelernt habe, ich möchte jetzt zunächst etwas sagen über die historische Seite der Auferstehung und dann möchte ich etwas sagen über die praktischen Konsequenzen der Auferstehung. Das war das Thema, was mich zum christlichen Glauben gebracht hat durch diesen Schulfreund. Zunächst zur historischen Seite der Auferstehung. Das war ja meine Ausgangsfrage. Kann man als Historiker überhaupt was zu sagen? Und da habe ich doch schon einiges damals herausgefunden und auch eben mit anderen Professoren und habilitierten Assistenten diskutiert, die in der Regel keine Christen waren, über diese Frage. Ich war ja auch keiner. Zunächst mal muss man natürlich, wenn man sich fragt, was können Historiker sagen, sich bewusst machen, wie Historiker methodisch arbeiten, um zu wissen, was können sie sagen und was können sie nicht sagen. Und Historiker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler. Also wir machen keine Prognosefähigkeit, wir machen keine Versuche, wir versuchen ja nicht irgendwelche Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Das machen Geschichtsphilosophen, die versuchen Gesetzmäßigkeiten aus der Geschichte abzuleiten. Das machen aber Historiker nicht. Sondern wir versuchen herauszustellen, wie ist es gewesen. Also wir versuchen auch darzustellen, welche Gründe haben zu einem bestimmten Ereignis geführt und ähnliches. Historiker führen einen Indizienprozess, wie Juristen. Und Indizien müssen bewertet werden. Und die Bewertung von Menschen fällt unterschiedlich aus. Manchmal wird ja auch ein Prozess vor Gericht wiederholt. Es gibt überhaupt kein neues Indiz, aber das neue Gericht kommt zu einem entgegengesetzten Urteil, weil sie die Indizien anders bewerten. Indizien müssen immer bewertet werden. Wir müssen permanent Indizien bewerten. Die Unterschiedlichkeit der Bewertung hängt an der Lebenserfahrung. Was hat einer schon erlebt, dass er das für plausibel hält oder für nicht plausibel? Oder Berufserfahrung, ein Richter, was hat er alles schon erlebt? Und muss immer bei jedem Zeugen neu sich die Frage stellen, ist das nur glaubwürdig oder ist es nicht? Hat auch schon sehr viel in seinem Beruf erlebt. Dann aber gibt es noch ein drittes Element, was in unserer Frage von einer großen Bedeutung ist und viele nicht so im ersten Moment erkennen, nämlich die weltanschauliche Voraussetzung. Bei vielen Themen ist das uninteressant, aber bei unserem Thema ist es nicht uninteressant. Jeder Mensch hat eine Weltanschauung, also ob er an Gott glaubt oder nicht, das ist eine grundlegende Frage. Und im Neuen Testament, wenn wir uns mit der Auferstehung beschäftigen und im Neuen Testament lesen, was steht denn darüber, über die Auferstehung von Jesus, stellen wir fest, da heißt es an einer Stelle, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Wenn wir nun glauben, aufgrund unserer Weltanschauung, dass es gar keinen Gott gibt, dann müssen wir das irgendwie anders erklären, was hier steht. Dann ist das gar keine Möglichkeit für uns, sich damit zu beschäftigen. Das hängt nicht an den Indizien, die anschließend kommen, sondern es hängt an unserer Vorentscheidung. Wenn wir die Offenheit haben, so denken, okay, vielleicht gibt es einen Gott, haben wir einen anderen Zugang zu den Sachen, sondern lesen wir doch mal, was hier gesagt wird. Wie wahrscheinlich ist das? Denn bei Indizienprozessen ist ja immer die grundlegende Frage die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Das ist der entscheidende Punkt. Wie glaubwürdig sind die Zeugen? Wenn wir sogar davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, also wenn wir denken, es ist viel wahrscheinlicher davon, einem Gott auszugehen, als davon auszugehen, dass wir nur das Produkt von Unfall, Zufall, Notwendigkeit sind, dann gehen wir vielleicht noch positiver an die Stelle und sagen, gucken wir uns doch mal an, ob man da als Historiker was zu sagen kann. Das ist immer die entscheidende Frage. Was kann man als Historiker sagen? Aber man darf diesen Punkt mit der weltanschaulichen Voraussetzung bei unserem Thema nicht unterschätzen. Das spielt nämlich eine Rolle. Also wir lesen diese Dinge und unsere Weltanschauung spielt eine Rolle und spielt nicht immer eine Rolle, wie die Indizien sind. Das ist also ein wichtiger Punkt mit der Vorentscheidung. Ich möchte nur drei Punkte sagen, die man da herausfinden kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also mir ging es ja um die Frage, was kann ein Historiker sagen? Kann er etwas sagen zu dem Thema? Das Erste, womit man sich beschäftigen muss, man könnte so sagen, es sind drei Indiziengruppen, über die man diskutieren kann. Das Erste ist das leere Grab. Also es heißt in den Evangelien, dass das Grab am dritten Tage leer war. Man geht Freitag aus Sonntag, also Freitag, Samstag, Sonntag und am dritten Tage war es leer. Man hat in der Antike, so sagt man immer, den ersten und letzten Tag mitgezählt. Ich bin früher übrigens öfters in der DDR gewesen, schon in den 70er Jahren. Ich war auch früher schon öfters in Leipzig. In den 70er Jahren habe ich schon mal im Auerbachs Keller gesessen. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, wahrscheinlich ja. Da ging man zur Tür und da wurde man rein, also man konnte nicht einfach reingehen, gucken, wo was frei ist, sondern man stand da und musste warten, bis man abgeholt wurde, irgendwo ein Tisch frei war. Also Auerbachs Keller war ich schon mal. Also damals musste ich immer, wenn ich in die DDR fuhr, auch was bezahlen, also Eintrittsgeld. Und da wurde auch antik gezählt, also erster und letzter Tag mit. Es wurde also jetzt nicht das reduziert auf sozusagen die Nettozeit, sondern es wurde schon brutto, wurden die Eckdaten mit integriert in diese Bezahlung. Also da ist so, das ist sozusagen der Punkt 1, das Grab war am dritten Tage leer. Das wird überhaupt nicht bestritten in der Antike. Die Frage ist, wie ist es leer geworden? Man nennt das bei den Historikern ein notwendiges Indiz, aber kein hinreichendes. Also notwendig deshalb, da sind eigentlich fast alle Historiker überzeugt. Und auch die Mehrheit der Theologen. Die Jünger haben nämlich in Jerusalem verkündigt, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Und deshalb sind sich eigentlich alle einig, nahezu alle. Also in den Geistwissenschaften gibt es immer mindestens einen, der anderer Meinung ist. Also dass alle immer einer Meinung sind, werden sie überhaupt nicht feststellen. Da macht es auch keinen Spaß. Also wenn alle immer einer Meinung sind. Es gibt immer mindestens eine Sache, nee, das kann man auch noch ganz anders sehen. Das stimmt, man kann immer noch ganz anders sehen. Man darf sich davon aber nicht verwirren lassen. Also dass man sagt, ja, die sind ja selber nicht einig, die Historiker oder die Theologen. Ja, das ist menschlich. Also davon, dass man sagt, es gibt sechs verschiedene Meinungen, heißt es ja nicht, dass alle sechs gleich falsch sind. Vielleicht sind es, aber vielleicht ist eine wahr oder eines der Wahrheit näher als die anderen. Also man darf sich davon nicht beeindrucken lassen, dass es verschiedene Interpretationen, verschiedene Meinungen gibt. Das ist einfach, so ist das bei unter den Menschen ganz klar. Aber die Mehrheit ist der Meinung, das Grab muss leer gewesen sein. Denn wenn die Jünger in Jerusalem verkündigen, den hat Gott auferweckt und die Leute gehen zum Grab und sagen, da liegt er ja, das macht keinen guten Eindruck. Also da geht man schon davon aus, es wird leer gewesen sein. Interessanterweise ist ja der Hauptvorwurf, der schon im Neuen Testament ist, dass der Leichnam gestohlen wurde. Also das ist ja eine gute Erklärung für ein leeres Grab. Also Diebstahl ist eine völlig plausible Erklärung. Interessanterweise heißt dieses Argument auch, dass die Jünger eben die Leiblichkeit der Auferstehung verkündet haben. Denn sonst wäre es ja egal, ob der Leichnam da ist oder nicht. Er war offensichtlich nicht da und deshalb war es auch wichtig, dass er da ist, weil die Jünger verkündigt haben, er ist leiblich auferstanden. Also nicht ideell sozusagen, seine Gedanken leben weiter und so, sondern leibliche Auferstehung. Und dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man den Leichnam vorführen könnte, um zu sagen, was heißt der leibliche Auferstehung? Da ist er ja. Also er war offensichtlich nicht da. Also Diebstahl, Leichendiebstahl wäre eine plausible Erklärung. Deshalb sagt man, es ist notwendig, dass das Grab leer war, aber es ist nicht hinreichend. In diesem Zusammenhang ist es für viele Historiker und vielleicht auch für manchen Theologen einer der wichtigsten Punkte, dass die ersten Zeugen des leeren Grabes, wie auch die ersten Zeugen des Auferstandenen, Frauen waren. Manche weisen darauf hin, dass in der Antike, im Judentum, Frauen vor Gericht, deren Zeugnis wenig gegolten hat, manche behaupten sogar, hat nichts gegolten. Pinchas Lapid, ein jüdischer Theologe, hat das geschrieben, hat nichts bedeutet. Und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, wenn in der Antike, um etwas darzustellen, als Zeugen Frauen genannt werden, deren Zeugnis vor Gericht nichts gilt, das bringt eigentlich nichts. Also wenn schon eine erfundene Geschichte, dann richtig, dann muss man doch harte Männer nehmen, die die ersten Zeugen gewesen sind. Es macht keinen Sinn, Frauen hier als erste Zeugen zu nehmen. Vor Jahren gab es übrigens mal in der Bild am Sonntag, am Ostersonntag mal einen Artikel über Historizität der Auferstehung. Da wurde dieses Argument, wurde ich interessanterweise zitiert, als das Beste genannt, was man überhaupt für die Glaubwürdigkeit sagen kann. Die ersten Zeugen sind Frauen. Was für einen Sinn macht das in der damaligen Zeit, wenn die Geschichte erfunden ist? Also das ist sozusagen der Punkt 1. Die Frauen hatten nicht damit gerechnet. Die Jünger, das kann man nachlesen, hatten auch nicht damit gerechnet. Die sind völlig erschrocken, als die Frauen kommen, sah das Grab ist leer. Ja, wo ist er denn? Aber die haben nicht gesagt, das haben wir schon immer gewusst, der bleibt da. Der bleibt da nicht, das war ja völlig klar. Ganz im Gegenteil. Furcht und Erschrecken. Und die Frauen haben das auch nicht geglaubt. Die sind da hingegangen, um ihn einzubalsamieren. Also nicht sagen, um ihm den letzten Rest zu geben, aber um ihn einzubalsamieren. Sagen, ist vorbei. Was können wir noch machen? Es ist vorbei. Die hatten nicht damit gerechnet. Also so war das nicht. Dann das Zweite eben, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das finden wir in den Schlusskapiteln der Evangelien. Und wir finden es aber auch an einer Stelle, die besonders interessant ist, nämlich 1. Korinther 15. Die ist deshalb so interessant, weil es keine explizit historische Stelle ist. Man sagt bei den Historikern, es ist primär historische Stelle, sekundär. Evangelien, das wäre primär, Briefe sekundär. Die können aber trotzdem interessantes Material enthalten. Der wollte keine historische Abhandlung schreiben, der Paulus. Er wollte zu bestimmten Fragen Stellung nehmen. Hat also zum Beispiel in 1. Korinther 15 Stellung genommen zu der Frage, wie kann das sein, dass es in der Gemeinde Menschen gibt, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben, wo Gott doch Jesus von den Toten auferweckt hat. Und in diesem Zusammenhang geht man davon aus, dass er ein ganz altes Glaubensbekenntnis zitiert, in den Versen 3 bis 5, wo er auch schreibt, das habe ich selber übernommen und gebe es an euch weiter. Und das ist also sehr interessant, weil man die Frage hat, wann hat er das Glaubensbekenntnis bekommen? Und da sind sich sogar die Gegner wie Lüdemann und die Befürworter der Auferstehung wie Ratzinger einig, er hat es bekommen, als er in Damaskus war. Wann war er in Damaskus? Wahrscheinlich ist er 31, 32 zum Glauben kommen, unmittelbar nach den Ereignissen. Und da hat er ein Glaubensbekenntnis bekommen, was bereits die Geschichte von der Begegnung mit dem Auferstandenen enthält. Auferstehung ist schon da drin. Ist nichts, was über Jahre oder Jahrzehnte später hinzugefügt worden wäre. Mit den Zeugen, 500 Brüder auf einmal, die meisten davon leben jetzt noch. 25 Jahre nach den Ereignissen ist der Korintherbrief geschrieben worden. Das Dritte, das ist das, was für Nichtchristen das Härteste ist, die Verwandlung im Leben der Jünger. Also es muss irgendwas Revolutionäres passiert sein, dass das Leben der Jünger verwandelt wurde. Zwei Dinge. Erstens, sie haben ja nicht nur das verkündigt, sondern sie wurden dafür auch nicht nur verspottet, sie wurden verfolgt und sind fast alle dafür in den Tod gegangen. Fast alle sind keines natürlichen Todes gestorben. Jetzt kann man sagen, es gibt immer wieder Leute, die für irgendwelche Wahnideen in den Tod gehen. Das stimmt. Aber sie haben ja begründet, dessen sind wir Zeugen. Gott hat ihn auferweckt, davon sind wir Zeugen. Das würde bedeuten, sie sind etwas in den Tod gegangen, von dem sie wussten, dass es nicht wahr ist. Und das dürfte sehr selten sein. Von dem, was man glaubt, dass es wahr ist, aber nicht stimmt, das kommt öfters vor. Aber von dem man weiß, es stimmt nicht, dass davon ganze Gruppen in den Tod gehen, das ist schon ungewöhnlich. Und das andere, dass sie einige Verhaltensweisen hatten, geändert haben in ganz kurzer Zeit, die kamen ja aus dem traditionellen Judentum, das bedarf auch einer Erklärung. Also dass sie zum Beispiel sich schon von Anfang an auch an einem Sonntag, dem ersten Tag der Woche, zu einer gottesdienstlichen Veranstaltung getroffen haben. Das bedarf einer Erklärung, denn sonst gottesdienstliche Veranstaltung Sabbat. Oder dass sie Jesus als Gott angebetet haben, das kann man schon im Neuen Testament sehen. Auch das bedarf einer Erklärung für Leute, die aus dem Judentum kommen, es gibt keinen anderen Gott. Also da haben sich revolutionäre Dinge im Leben abgespielt, die bedürfen einer Erklärung. Danach fragen Historiker, das ist ein Faktum, was ist die beste Erklärung dafür? Also für mich war die Schlussfolgerung, als ich mich damit als Historiker beschäftigt habe, es könnte wahr sein. Einer der Professoren hat damals gesagt, historisch gesehen ist es hochwahrscheinlich, allein wegen dieser 500 Zeugen. Allerdings will man das Ereignis selber glauben oder sagt man, nee, aus weltanschaulichen Gründen lehne ich das ab. Es kann gar nicht sein, dass es einen Gott gibt. Das war für mich ein interessanter Punkt, bin ich dadurch Christ geworden, aber ich hatte vorher gedacht, wahrscheinlich kann man das nur als eine Glaubensfrage ansehen, habe auch mal gemerkt, als Historiker kann man sehr viel dazu sagen, ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es als Historiker sagen muss, es hat stattgefunden. Was bedeutet das jetzt? Für mich war dann klar, damals das bin ich auf eine Stelle gekommen von Jesus, wo er sagt, wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich sage, von Gott ist, dann werdet ihr es herausfinden, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt. Johannes 7, Verse 16 und 17. Und ich wollte es gerne rausfinden. Und dann habe ich in der Nacht als Student zu dem Jesus gebetet, von dem mein Freund mir gesagt hat, dass er lebt, dass man mit ihm reden kann, mit ihm rechnen kann. Das war sozusagen mein Startpunkt als Christ. Es war nicht unwichtig, sich mit den historischen Fragen zu beschäftigen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, was das für mich bedeutet hat. Christsein ist nicht nur eine intellektuelle Frage, sondern hat ja Auswirkungen aufs Leben. Ich möchte anhand von einigen Bibelstellen machen. Erstens, dieser erste Korintherbrief, Kapitel 15. Im letzten Satz schreibt Paulus, weil Jesus auferstanden ist von den Toten, wisset, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, was ich tue, hat einen Sinn, hat ein Ziel. Es ist nicht umsonst, was ich einsetze für andere Menschen in Glaube, Liebe oder Hoffnung. Denn die Menschen, denen ich begegne, sind keine Kandidaten des Todes. Sie werden nicht einfach alle sterben, sondern sind Kandidaten des Lebens, wie ich auch. Es wird nicht umsonst sein, was ich für sie einsetze. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite, 2. Korinther 1, Versen 8 bis 10, beschreibt Paulus, wie er einmal an der Situation war, die war so bedrängend, dass er schreiben kann, wir haben ja sogar am Leben verzweifelt. Was kann es Bedrängendes geben? Und dann sagt er, das geschah aber, dass wir unsere Hoffnung nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der Tote auferweckt. Es gibt eine ganz enge Beziehung zwischen Hoffnung und Gebet. Unsere Hoffnung als Christen äußert sich in unserem Gebet. Wer nicht betet, der hofft auch nicht. Eben von außen kommt. Gebet, das kann Dankgebet sein, kann Bittgebet sein. Wer nicht betet, der lebt sozusagen hoffnungslos. Entweder sagt er, es gibt sowieso keine Hilfe, oder er sagt, ich schaffe alles selbst. Beides ist gleich hoffnungslos. Hoffnung und Gebet hängen zusammen. Paulus sagt, wir setzen unsere Hoffnung auf Gott, der Tote auferweckt. Und jeder von uns, vermute ich, kommt einmal in Situationen des Lebens, die sehr bedrängend sind. Und da ist es gut, dass wir wissen, im Gebet können wir uns an den Gott wenden, der Tote auferweckt. Das heißt nicht, dass alle Gebete in Erfüllung gehen, aber es heißt, dass jemand da ist, dem wir uns anvertrauen können und der auch Dinge ändern kann. Ich habe damals auf einmal 1979 war ich hier in Halle, in der Nähe hier und habe da Grußworte gehalten. Da war eine Konferenz mit 100 Leuten. Ich durfte nicht sprechen. Ich war öfters in der DDR, mehrmals im Jahr, jedes Jahr und war nie offizieller Redner. Und da habe ich ein Grußwort gesagt, hatte so einen weiten Weg, habe mir gesagt, kann ein langes Grußwort sagen. Habe ich 45 Minuten Grußwort gesagt. Und anschließend auf dem Rückweg, war mit meiner Familie da, meine Frau hat dann gefahren, ich habe das nicht selber mitbekommen, direkt als Gefahrensituation hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall im westlichen Teil Deutschlands und dabei ist meine Frau und unser Kind ums Leben gekommen. Und das war natürlich auch etwas, wo es mir eine Hilfe war, dass ich mein Leben sah als ein Leben in Gott. Dass ich mein Leben auch in Gott leben konnte, auch in diesen schwierigen Situationen. Der Atheismus hat keine Hoffnung und keinen Trost. Für ihn von nichts zu nichts, wie Viktor Frankl mal gespottet hat, der Mensch ein adeliges Wesen, von nichts zu nichts. Bei Gott ist es so, wer an Gott glaubt, weiß, diese Welt hat einen Grund. Sie ist nicht grundlos. Die Welt hat einen Grund und der ist Gott. Und da kann man sich auch anvertrauen in schwierigen Lagen. Drittens, Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, ohne Auferstehung keine Sündenvergebung. Das kann man umdrehen, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, gibt es auch Vergebung der Sünden. Das ist ein enorm wichtiger Punkt, dass wir unsere Sünden vor Gott bekennen können und dass sie vergeben werden, dass wir neu starten können. Die Vergangenheit muss uns nicht einholen, dass wir jeden Tag neu starten können. Und das vierte, Auferstehung heißt, es gibt Gerechtigkeit. Als Paulus in Athen spricht, sagt er zu den Athenern, Gott hat einen Menschen bestimmt durch die Auferweckung, der einmal die Menschheit in Gerechtigkeit, jeden Menschen in Gerechtigkeit richten wird. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Was wir hier in dieser Welt sehen, ist, es gibt keine Gerechtigkeit. Minimale Ansätze von Gerechtigkeit gibt es, aber an sich gibt es gar keine Gerechtigkeit. Für die meisten sowieso nicht. Aber es wird gesagt, das, was hier geschehen ist, das Opfer, der Opfer ist nicht umsonst. Es wird einmal Gerechtigkeit geben. Das ist Hoffnung. Es gibt einmal ein gerechtes Gericht. Das ist Hoffnung. Und das ist etwas, was auch mit der Auferstehung verknüpft ist. Kommen wir zum Schluss. Das ist natürlich die äußere Seite, die ich dargestellt habe. Es gibt auch eine innere. Wenige Tage, nachdem ich dieses Gebet nach Johannes 7 zu Jesus gesprochen habe, war ich in meinem Zimmer und las die Bibel, kam an die Stelle Römer 5,5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herzen durch den Heiligen Geist, welcher euch gegeben ist. Das habe ich gelesen, habe mir gedacht, ja, habe ich den Heiligen Geist oder nicht? Und auf einmal war ich dafür dankbar, dass ich ihn hatte. Ich konnte dafür danken. Das ist irrational, aber so war es halt. Ich habe da gesehen und gesagt, ja, kann ich. Ich glaube, dass ich ihn habe. Ich danke dafür und gehe meinen Weg. Dank und Freude hängen zusammen und das ist sozusagen das Irrationale. Das, was ich geschildert habe, ist das Rationale, was eben vorangegangen ist und was das auch diesen Schritt begleitet hat. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Richard Dawkins, dem führenden Vertreter des neuen Atheismus. Er hat in einer Diskussion mit John Lennox als erste These gesagt, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind und Wissenschaft beruht auf Belegen. Er hat recht, es gibt blinden Glauben, aber der christliche Glaube ist nicht blind, sondern beruht auf historischen Belegen und persönlichen Erfahrungen. Und deshalb bin ich Christ. Dankeschön.
Vielen Dank. Vielen Dank, Jürgen Spieß, für diesen sowohl persönlichen als auch fachlich sehr inhaltsreichen Vortrag und dann auch noch viel Humor dabei. Herzlichen Dank. Wer noch mal einiges ein bisschen ausführlicher nachlesen möchte, wir haben auch zwei Publikationen von Jürgen Spieß auf dem Büchertisch, nämlich Ist Jesus auferstanden? Ein kleines Heft für 1 Euro und Jesus für Skeptiker, wo noch eine ganze Reihe weiterer interessanter Themen angesprochen werden. Ansonsten soll jetzt noch die Möglichkeit sein, für ein paar Leute Fragen zu stellen. Also, wenn Sie gerade jetzt noch eine Frage haben, ich komme zu Ihnen mit dem Mikrofon und Sie dürfen diese Frage stellen. Sie können jetzt schon mal überlegen, wenn Sie sich vielleicht nicht trauen, im großen Plenum eine Frage zu stellen, wobei wir sind ja unter uns, also wer hört zu, kein Fernseher da und so weiter, einfach die Frage stellen, kein Problem. Wenn Sie sich nicht trauen oder einfach später noch eine Frage kommt, wir haben hier an der Säule einen Zettel, da steht Fragebox und darunter ist auch eine Fragebox. Da kann man mit den im Moment noch 2 Kugelschreibern, die da liegen, einen Fragezettel ausfüllen und einfach eine Frage notieren. Wir haben nämlich am Ende des Tages um 16 Uhr ja noch eine Podiumsdiskussion, ein Podiumsgespräch und da wollen wir genau die Fragen, die in dieser Box gelandet sind, an die Referenten des heutigen Tages stellen. Also Sie können die Fragen allgemein stellen oder speziell an einen Referenten, entweder jetzt an Jürgen Spieß oder an einen der später im Workshop auftauchenden Referenten. Okay, Sie hatten ein bisschen Zeit, nochmal über den Vortrag nachzudenken, so im Hinterstübchen. Hat jemand eine Frage zu dem, was gerade gesagt worden ist? Da ist eine Frage, wunderbar.
Sie haben ja gesagt, dass im apostolischen Glaubensbekenntnis Maria, Jesus und Pontius Pilatus erwähnt werden. Inwiefern ist es jetzt direkt ableitbar, dass, wenn Pontius Pilatus erwähnt wird, auch Jesus historisch glaubwürdig ist oder seine Auferstehung?
Ja, ich hatte gesagt, dass zum einen er deshalb hineingekommen ist, um damit zu zeigen, das, was hier berichtet wird, hat nicht irgendwo oder irgendwann stattgefunden, sondern eben zur Zeit des Pontius Pilatus. Deshalb ist ja er in Verbindung mit gelitten unter Pontius Pilatus gekreuzigt. Und Pontius Pilatus, den kann man eben datieren. Wie überhaupt ist ja ganz interessant, dass es im Neuen Testament eine ganze Reihe Bezüge gibt zu Personen, die man auch sonst aus der römischen Geschichte kennt. Und man weiß halt aus einer Inschrift, von wann bis wann er Statthalter war. Und von daher weiß man natürlich auch, wann ungefähr die Begegnung zwischen Jesus und ihm stattgefunden haben muss. Es gibt natürlich noch andere Kriterien der Datierung für Jesus, aber Pilatus ist eine ganz wichtige. Man hat da in den 60er Jahren oder in den 50er Jahren hat man eine Inschrift gefunden, wo man ihn ganz genau datieren kann. Bis dahin hatte man den Namen Pilatus außer im Neuen Testament nur bei Tacitus. Da kommt er allerdings auch vor. Aber durch die Inschrift, das ist eigentlich noch besser, weil da ganz genau, das ist auch bei Inschriften, man so einen Werdegang sieht und oft ist das mit der Datierung dann einfacher. Deshalb ist der Pilatus in das Glaubensbekenntnis gekommen, weil er zur Datierung hilft. Also erstmal hilft er zu sagen, es war nicht irgendwie einmal once upon a time, also irgendwann, sondern es ist eben haargenau diese Zeit. Man kann das öfters im Neuen Testament sehen. Das berühmteste Beispiel ist der Anfang des dritten Kapitels des Lukas-Evangeliums. Da heißt es, dies geschah im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius, als, dann werden verschiedene Leute aufgezählt, die gleichzeitig regiert haben. Und diese Regierungszeiten, die kann man aus anderen Quellen eben erschließen und weiß, aha, wir sind jetzt hier in den Jahren 26 bis 34. Und so aufgrund eben verschiedener Indizien kann man auch dann die Lebenszeit von Jesus datieren. Von daher hilft das schon, aber das ist im Glaubensbekenntnis ist es erstmal nur die Aussage, aber was heißt nur die Aussage zu sagen, es hat wirklich stattgefunden. Nicht irgendwann, sondern es ist datierbar und lokalisierbar.
Gibt es weitere Fragen? Bitte die Hand hochheben, dass ich sehen kann. Da drüben.
Ja, ich hatte auch neulich eine Diskussion mit jemandem über die Auferstehung und er hatte dann immer gesagt, es könnte ja auch eine Art Massenhalluzination sein. Und ich dachte, nein, das geht nicht, so viel auf einmal. Und dann habe ich es tatsächlich gegoogelt. Und es gibt irgendwelche Berichte, dass so katholische Gläubige irgendeine Massenhalluzination hatten von der Maria oder sonst was. Und das hat mir so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, dass Jesus wirklich gesehen wurde und dass es keine Massenhalluzination gewesen sein könnte. Können Sie vielleicht irgendwas dazu sagen?
Ja, also ich hatte eben ja ganz kurz auch Lüdemann zitiert, ursprünglich ein Theologieprofessor aus Göttingen, der aber sich ganz vom christlichen Glauben abgewandt hat. Als er noch Theologieprofessor war, hat er ein Buch veröffentlicht zum Thema Auferstehung und er vertritt die These, die ist nicht von ihm, die wird schon jetzt seit Jahrzehnten vertreten, dass es sich um Visionen und Halluzinationen handelt. Zum einen wird also Visionen, das können wir gleich noch was dazu sagen, bei Halluzinationen tatsächlich eine der, was Sie auch sagen, sehr umstrittenen Punkte, inwieweit es tatsächlich Halluzinationen gleichen Inhalts gibt. Nun sagen Sie, es gibt da, ich sage jetzt mal Marienerscheinung oder was Sie da gegoogelt haben. Ich habe früher mal einen Artikel gelesen von einem Mediziner, der allerdings nichts mit dem Christentum, also der Artikel bezog sich jetzt nicht auf diese Fragen, sondern generell hat einer einen Artikel über Halluzinationen geschrieben und der hat dann auch, also ein Mediziner, nochmal die These vertreten, es gibt keine Belege dafür, Massenhalluzinationen gleichen Inhalts. Das hatte aber jetzt gar nichts Christliches, vielleicht war ja auch nicht so weit gekommen, die Maria als eine Halluzination zu sehen. Vielleicht hängt auch die Frage damit zusammen, was man unter Halluzination auffassen will. Pinchas Lapid, den ich schon mal zitiert habe, kein Christ, er ist Jude, ist inzwischen auch verstorben, er war Professor für Neues Testament in Jerusalem und Frankfurt, der hat ein kleines Büchlein zum Thema Auferstehung geschrieben und er hat geschrieben, dass es seiner Meinung nach nicht vorstellbar ist, dass also die Jünger sich zu einer solchen Bewegung haben entschließen können, nach dem Tod von Jesus allein auf Autosuggestion, Vision und Halluzination. Er schreibt sogar wörtlich, das wäre ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Also er schreibt selber, er zitiert sogar einen anderen jüdischen Gelehrten, also alles keine Christen, der sagt, wenn Gott will, kann er durch Tote auferwecken. Die Frage ist nur, ist Jesus der Messias? Das ist der entscheidende Punkt, nicht unbedingt die Frage der Auferweckung. Also wie plausibel ist es, davon auszugehen, dass es eine Gruppe, eben diese Gruppe der Jünger, über die wir ja auch einiges wissen, vor allen Dingen innerhalb des Neuen Testaments, aber manches auch außerhalb des Neuen Testaments, tatsächlich aufgrund von Halluzinationen und Visionen diesen Weg gegangen sind. Da glaube ich, dass das sehr unplausibel ist. Ich habe auch mal öffentlich mit Lüdemann diskutiert. Und da gibt es ja in 1. Korinther 15, also einmal die Namen Petrus, also Kephas da genannt, dann Jakobus, dann die 500 Brüder auf einmal, die meisten leben jetzt noch, das heißt Abfassungszeit. Und also jetzt kann man sagen, das erscheint jedenfalls auch Leuten wie Lapid, die jetzt keine Christen sind, das möchte ich ausdrücklich betonen, extrem unwahrscheinlich davon auszugehen, dass eine Massenhalluzinationen oder gar Visionen in solchen Ausmaßen damals vorgelegen haben. Aber ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich bin kein Mediziner, ich müsste jetzt auch erst wieder gucken, ob ich da was finde dazu. Ich hatte halt mal was gefunden von jemand, der nicht über das Neue Testament geschrieben hat, sondern generell ging es um Thema Halluzinationen. Was ist das und wie taucht das auf? Und da war eben dieser Satz auch drin, Massenhalluzinationen gleichen Inhalts, das gibt es nicht. Aber vielleicht hat er sich auch getäuscht. Das würde mich jetzt nicht so bewegen, dass ein Versuch, praktisch eine Erklärung zu geben für das, was geschehen ist durch die Jünger, Verwandlung im Leben der Jünger. Und da ist die Frage, ob sich das durch Massenhalluzinationen aufrechterhalten lässt. Man müsste ja auch die Frage sich stellen, wenn das da eine Massenhalluzination war mit dem Inhalt, was hat das für eine Bedeutung für die Leute gehabt, was sie da gegoogelt haben.
Ja, die ersten beiden Fragesteller waren Frauen. Das ist schon mal ein gutes Argument dafür, dass diese Veranstaltung hier wirklich stattfindet. Aber vielleicht hat ja auch der eine oder andere Mann noch eine Frage zu dem Vortrag. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ansonsten gerne auch noch mal eine Frau. Ich habe da kein Problem damit.
Ja, ich erfülle die Bitte mit dem Mann jetzt nicht, aber danke, dass meine Frage trotzdem gekommen ist. Genau, ich habe mich gefragt, Sie hatten ja gesagt, dass die Glaubwürdigkeit der Zeugen bei Indizien entscheidend ist. Und ich wollte fragen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, wenn wie eine Diskussion möglich ist oder weiterverlaufen kann, wenn was in der Bibel steht, wozu es keine weiteren historischen Berichte gibt oder so. Genau.
Ja. Ich fange erstmal mit denen an, wo es was noch gibt, weil das ist vor allen Dingen im Neuen Testament der Fall. Und da gibt es ein ganz interessantes Phänomen, seit einigen Jahren schon, man kann schon fast sagen, seit Jahrzehnten. Und zwar bezieht sich das auf Lukas. Lukas hat ja ein Evangelium geschrieben und er ist ja auch der Verfasser der Apostelgeschichte. Wir haben ja von ihm auch eine Art Vorwort über diese beiden Bücher am Beginn des Lukas-Evangeliums, wo er schreibt, schon viele haben es unternommen, über die Ereignisse was zu schreiben, die sich unter uns zugetragen haben. Es gibt Augenzeugen, ich habe auch eigene Recherchen angeführt und ich schreibe das der Reihe nach, habe das der Reihe nach aufgeschrieben und widme das einem gewissen Theophilos. Und bei der Apostelgeschichte vom gleichen Autor ist es so, da gibt es die sogenannten Wir-Passagen. Also da war Lukas teilweise Begleiter von Paulus. Also in der zweiten Hälfte, Kapitel 16 folgende, gibt es immer wieder Passagen, wo er mit dabei war. Und da ist Folgendes, das wurde auch vor einigen Jahren, noch gar nicht so lange her, vor 2 Jahren glaube ich mal, in der Welt am Sonntag dargestellt. Das ist jetzt kein theologisches Fachblatt. Aber die haben sich auch da mit Lukas, mit der Glaubwürdigkeit, es war Weihnachten, und Weihnachten ist ja immer die berühmte Weihnachtsgeschichte nach Lukas, ist ja für, sozusagen der Standard, wollten sie mal wissen, wie glaubwürdig ist der. Und da hat sich eben Folgendes herausgestellt. Wenn Sie das mal lesen, so ab Kapitel 16, dann kommen die beiden, also Paulus und Lukas, ja in verschiedene Gemeinden, Saloniki, Philippi und was auch immer, Ephesus, ganz verschiedene Gemeinden. Und haben es oft auch mit den Autoritäten, dem Bürgermeister etwa oder anderen administrativen Personen dieser Städte zu tun. Und in jeder Stadt haben die Leute einen anderen Namen. Das ist sehr verwirrend. Bei uns reicht es meistens vom Bürgermeister zu sprechen. Weiß man, in ganz Deutschland heißen die Leute Bürgermeister oder Oberbürgermeister. Da weiß man Bescheid. Die haben alle andere Namen, teilweise auch sehr originelle Namen. Man hat früher immer geglaubt, dass das der Lukas, da war man sehr skeptisch, sich selber alles ausgedacht hat. Also hat sich alles frei erfunden. Und dann hat man im Laufe der Jahrzehnte nach und nach Inschriften aus diesen Städten gefunden. Und das letzte war Thessalonisch. Da war man am skeptischsten, weil einem das ganz seltsam vorkam, was sie da für Namen hatten. Und hat man auch vor einiger Zeit eine Reihe Inschriften gefunden, dass haargenau die Leute so hießen. Inzwischen ist also der Stand der Dinge der, das kam auch in dem Artikel in der Welt am Sonntag zum Ausdruck, dass alles, was Lukas schreibt über diese Personen, was wir überprüfen können, und wir können inzwischen nahezu alles überprüfen durch Inschriften, stimmt. Das ist natürlich für Althistoriker ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man die Sachen, die einer schreibt, die man überprüfen kann, und zwar Inschriften, ist ein ganz wichtiger Punkt, ist manchmal noch interessanter als andere literarische Quellen, obwohl das auch nicht schlecht ist. Inschriften ist ganz interessant. Wenn man das überprüfen kann, sagt man, okay, dann wird wohl auch das stimmen, was wir nicht überprüfen können. Das kann ein Fehlschluss sein, das ist klar. Umgekehrt natürlich auch, wenn man was überprüfen kann, was nicht stimmt, muss ja nicht heißen, dass alles nicht stimmt, was einer geschrieben hat. Also das hat die Glaubwürdigkeit von Lukas enorm befördert. Bei Tacitus zum Beispiel stimmt nicht alles, was er über Ämter schreibt. Jetzt kann man sagen, also der Lukas hatte halt Spaß an Ämtern. Er hat das immer da genau beschrieben. Man kann aber auch sagen, es lag ihm an Genauigkeit. Es stimmt alles. Es wäre sicher ganz schön was los in der theologischen Landschaft, vermute ich mal, wenn die Namen alle nicht stimmen würden. Was würde man da sagen über die Glaubwürdigkeit der Evangelien? Da stimmen ja nicht mal die Namen, was soll dann sonst noch stimmen? Also da hat man, das ist auch bei Althistorikern unstrittig, auch bei Theologen inzwischen, das ist ein ganz interessanter Fall. Das, was Sie jetzt ansprechen, das halte ich für viel komplizierter im Alten Testament. Da gibt es ja auch seit einigen Jahren große Diskussionen, was ist da echt und was ist da unecht. Und zwar muss man sagen, da ist meiner Meinung nach im Grundsatz ein Denkfehler. Also der grundsätzliche Denkfehler besteht darin, dass man sagt, literarische Quellen sind nicht so hoch zu bewerten wie Inschriften. Dieser Meinung kann man sein. Es ist aber leider so, dass wir für viele Dinge, entweder generell oder zurzeit, nur literarische Quellen haben. Und die Althistoriker gehen normalerweise davon aus, was sie haben, das sind eben literarische Quellen. Wenn es jetzt Inschriften gibt, wird man natürlich versuchen, das zu überprüfen und stellt dann fest, wie im Falle Lukas, es stimmt, also war super, dass wir da sowieso von ausgegangen sind. Oder man merkt jetzt ein Problem, dann muss man überlegen, wo liegt das Problem? Liegt es also bei der Inschrift? Da kann es auch schon mal Probleme geben. Liegt es an der literarischen Quelle? Also ganz verschieden. Mir scheint nur, dass ein Fehlschluss zu sein, der jetzt, was ich so mitbekommen habe, bei Alttestamentern öfters gemacht wird, dass man sagt, das steht nur sozusagen in der Bibel, also das haben wir nur literarisch, es gibt keinen archäologischen Beleg, also hat es nicht stattgefunden. Das ist meiner Meinung nach eine Überziehung dieses Gedankens. Natürlich wäre es schön, man hätte überall Inschriften. Und beim Neuen Testament hat man eben bei Lukas erfreulich viele Inschriften und auch sonst einiges, also generell auch in der Apostelgeschichte, kann man zum Beispiel Gallio, Paulus ist ein paar Monate in Korinth und trifft Gallio. Und Gallio, da gibt es auch eine Inschrift, der war nur ein paar Monate in Korinth. Das ist natürlich super gut, weil man dann genau weiß, wann auch Paulus in Korinth war. Da kann man, was davor und danach war, auch datieren. Aber es ist ein Fehlschluss zu sagen, wir haben da kein archäologisches Material, also stimmt das nicht. Das würde ich sagen, das ist nicht richtig und so gehen Althistoriker auch nicht vor. Wir müssen mit dem leben, was wir haben. Vielleicht gibt es nochmal Inschriften zu Dingen, wo wir nur literarische Texte haben. Es ist ja kein Gesetz, wie man früher immer sagte, der Meder und Perser, dass grundsätzlich literarische Texte nicht stimmen. Wie gesagt, manchmal kann man das anschließend belegen, wie im Falle von Lukas. Aber Sie haben natürlich recht, es wäre uns allen geholfen in vielerlei Hinsicht. Vor allen Dingen denke ich in vielen Sachen, die mit dem Alten Testament zusammenhängen, wenn es um archäologisches Material geht. Es gibt einiges, aber eher erst nach dem Jahrtausend. Vor dem Jahrtausend ist, glaube ich, ziemlich wenig.
Ich sehe schon, das wäre nochmal ein eigener Vortrag.
Vielen 45, Dank, Jürgen. 45 Minuten Grußwort.
Vielen Dank nochmal, Jürgen Spieß. Vorerst entlassen wir dich bis zur Podiumsdiskussion nachher am Abend, beziehungsweise bis zu deinem Workshop. Herzlichen Dank nochmal. Und wie es jetzt gleich... Applaus